Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode 10 erwartet dich das Thema die Kunst, Nein zu sagen. Ich spreche mit Sandra Brauer über die Bedeutung von Eigenverantwortung, über veränderte Anforderungen an Führung, über Digitalisierungsspielregeln, über digitale Ethik im digitalen Wandel, digitale Achtsamkeit und digitale soziale Kompetenzen. Und jetzt könnte man vielleicht denken, ganz viel digital. Nein, das wird ziemlich menschlich an der Stelle. Ich habe mit Sandra auch wieder ein Vorgespräch gehabt und auch da haben wir viel gelacht. Und insofern glaube ich, dass wir heute zwar digitale Themen haben, aber da ziemlich viel Menschlichkeit reinbringen können. Ich wünsche dir also viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Mein heutiger Gast ist Sandra Brauer. Ihr Motto ist Veränderungsbegleitung mit System. Sandra ist als systemische Beraterin und Trainerin für Stressmanagement, Achtsamkeit und Entspannung im Einsatz. Als studierte Betriebswirtin begleitet sie Unternehmen und Einzelpersonen in Veränderungsprozessen. Ihre Schwerpunkte sind dabei die Begleitung von Digitalisierungsvorhaben und Veränderungsprojekten, vor allem im Zuge des kulturellen Wandels. Hallo Sandra, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen?
Lieber Dirk, herzlichen Dank. Ich habe eben gerade schon bei unserer Vorbereitung erwähnt, dass ich mich freue, wie professionell du startest. Somit habe ich, glaube ich, gar nicht viel zu ergänzen. Ich denke gerade drüber nach. Nein, herzlichen Dank. Vor allem finde ich es toll, dass du schon Stichworte für die Folge reingebracht hast, die vielleicht schon auch darauf hindeuten, womit ich mich persönlich gerne beschäftige. Und ich freue mich auf einen guten Austausch mit dir und sage auch Hallo an unsere Zuhörenden.
Sehr schön. Vielen Dank, Sandra. Meinen Gästen stelle ich zu Beginn zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur gehört hast?
Und tatsächlich war mein erster Gedanke, aua, Schmerz. Also das kam sofort in den Sinn. Und der zweite Gedanke war, oh, da war jemand kreativ in der Podcast-Titelvergabe. Und ich bin gespannt, was heute kommen wird, aber im Prinzip auch, wie du vielleicht das Wort Business Akupunktur oder auch deinen Podcast verstehst, weil Akupunktur ist ja eine Behandlungsform, die bei gewissen Symptomen eingesetzt wird und aber, glaube ich, aber ja auch an den Kern soll und tatsächlich auch Ursachen lindern sollte. Das heißt, indirekt habe ich gerade eine Frage zurückgestellt, ne? Ich habe versucht, ausweichend zu antworten.
Aber es ist in Ordnung. Wir wollen ja in einen Dialog kommen. Wir wollen ja in ein Gespräch kommen. Das soll ja kein Interview sein oder kein Interview werden. Sehr schön. Ja, dann lass uns mal einsteigen. Also der Titel heißt ja Die Kunst, Nein zu sagen. Und ich bin auf diesen Titel gekommen oder auch auf dich aufmerksam geworden über einen Blogbeitrag. Der wird natürlich wie immer hier auch in den Shownotes verlinkt. Und der hat auch einen ganz tollen Titel. Der hat einfach nur Nein mit Ausrufezeichen. Und da habe ich gedacht, hoppsa, Nein. Also das ist ja schon mal so ein Hingucker, so ein Eyecatcher. Und wenn man sich den durchliest, und darüber sprechen wir heute ja auch, dann liest man da, wie ich finde, auch sehr viel zum Thema Eigenverantwortung raus. Also vielleicht starten wir einfach mal mit dem Punkt, die Kunst, Nein zu sagen, beginnt ja mit der Bedeutung, Eigenverantwortung zu übernehmen für sich. Siehst du das auch so?
Total. Also ein Nein kommt ja aus dem tiefsten Inneren heraus, dass ich muss abwägen, ganz egal in welchem Kontext ich mich jetzt befinde, wonach ist mir gerade, also was möchte ich, was schwebt mir vor, was will ich und geht es mir eher um ein Ja, genau oder ein Nein, lieber nicht oder nein, das möchte ich nicht. Und aus meiner Erfahrung heraus fällt es ganz vielen Menschen schwer, also ist zumindest in meiner Blase so, eben ein deutliches Nein auszudrücken, weil sie damit ja auch ein Ja zu sich selbst sagen. Und ich finde, das ist eigentlich die, die Eigenverantwortung ist der Kern dahinter. Und der ganze Artikel ist ja entstanden im Zuge ja dieses Themas, mit dem ich mich so gerne beschäftige, wie wir halt zukünftig oder eigentlich auch jetzt schon, weil die Zukunft der Arbeitswelt ist jetzt, ne, das hat schon längst angefangen, wie wir zukünftig miteinander arbeiten wollen und vielleicht auch so arbeiten, dass es uns weiterhin gut geht. Das ist so eines meiner Leitmottos meiner Arbeit, darauf einwirken zu können. Und ich glaube, die Eigenverantwortung ist wichtiger denn je, je freier und flexibler wir arbeiten können.
Wichtiger denn je, auch was wir ja tun, ist im Gespräch, wir sagen erstmal, die Menschen sind für sich selbst verantwortlich. Wir kommen auch noch zu dem Thema Führung, weil es sind ja auch andere für mich verantwortlich, also das werden wir noch gleich klären, aber du hast ja gesagt, wir sind für uns selbst verantwortlich, jetzt sind wir beide selbstständig, insofern müssen wir das können, um für uns selbst verantwortlich zu sein und Eigenverantwortung zu übernehmen, damit wir unsere Arbeitskraft nicht verbrauchen oder vergeuden oder wie auch immer. Wie siehst du das denn aus deiner Sicht bei deinen Kunden? Sind die Menschen heute eigenverantwortlicher unterwegs als früher? Kann man das so sagen?
Ich glaube, das kommt sehr darauf an. Also ich tue mich immer schwer mit Verallgemeinerungen, weil ich immer verschiedene Branchen gleich vor Augen habe. Mhm. Und ich glaube, es kommt sehr auf die Branche an. Wenn ich jetzt spontan an einen meiner letzten Einsatzorte im Handwerk denke, da gibt es immer noch eine starke Hierarchie, genauso auch im Gesundheitswesen, wenn ich an meine Studierenden, also ich habe einen Lehrauftrag an der FOM-Hochschule, wenn ich da an die Studierenden denke, die im Gesundheitswesen tätig sind, gibt es auch ganz viel Hierarchie und ich finde manchmal, und also manchmal macht es Hierarchie nicht unbedingt notwendig, Eigenverantwortung auszuleben, weil es halt gewisse Formen und Vorgaben gibt, unter denen man sich einordnen kann. Und es wird vielleicht auch vergessen, dann eigenverantwortlich zu handeln, wenn ich in einem solchen System unterwegs bin. Wenn ich aber jetzt an agile Kontexte denke oder auch in unserer selbstständigen Blase, vielleicht aber auch in Kontexten, wo man versucht, halt freies, flexibles Arbeiten eben zu ermöglichen, dann würde ich sagen, dann ist es schon sehr wichtig. Ich denke gerade an eine Unterhaltung bei einer Netzwerkveranstaltung vor kurzem und ich möchte das Unternehmen gar nicht nennen, weil wir gar nicht so viel Werbung, glaube ich, hier machen wollen, aber tatsächlich ging es darum, dass dieses Unternehmen jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht hat, je flexibler sie miteinander arbeiten, und bei flexibel denke ich immer, es ist egal, wann ich meine Aufgabe erfülle, es ist egal, von wo ich meine Aufgabe erfülle, desto mehr Rahmen braucht es. Und diesen Rahmen aber auszuhandeln, das erfordert aber auch dieses, was brauche ich eigentlich, um zu arbeiten? Und da haben wir ja, ne, ich habe jetzt ganz viele Sachen schon versucht anzusprechen, aber ich glaube, daher ist es umso wichtiger, sich selbst in diesen Systemen zu betrachten und zu sagen, wie hätte ich es denn gerne, wenn ich jetzt mich in diesem freien, flexiblen Arbeiten wohlfühlen möchte und produktiv sein will. Und ich glaube, es geht nicht ohne diese Eigenverantwortung, ohne den Blick auf sich selber. Aber ich darf auch niemals das halt in Egoismus münden lassen, weil ich ja immer im Zusammenleben mit anderen unterwegs bin. Und nur so kann Unternehmung gelingen, nur so können wir eine Unternehmung zusammen gestalten. Das wären so meine Gedanken dazu. Was sagst du dazu?
Ja, finde ich auch. Und die die Unternehmung zu gestalten, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Dazu ist aber auch wichtig, dass ich mir selbstbewusst bin, also Eigenverantwortung würde ich mit Selbstbewusstsein zumindest assoziieren und würde auch sagen, natürlich muss ich als Arbeitnehmer, wenn ich jetzt mal die Arbeitnehmer-Sicht einnehmen, muss ich natürlich Ergebnisse bringen. Also das steht da im Arbeitsvertrag drin. Also ich muss ja sozusagen meine Leistung oder muss also meine Leistung einbringen und muss Arbeitsergebnisse bringen. Aber wie ich mich dabei fühle und wie ich vielleicht selber das gestalten kann, das ist natürlich ein Unterschied. Und das liegt dann doch auch an mir. Also auch, wie wir auch als im Titel hier haben, die Kunst Nein zu sagen, auch mal lauter oder mal leiser Nein zu sagen. Und das fand ich in deinem Artikel so schön, so Beispiele für lautes Nein und für leises Nein. Also da gibt es ja auch Nuancen und die Nuancen kann man selber für sich rausarbeiten, dass man vielleicht jemanden hat im Team oder ein Team an sich hat, wo man eher lauter sein muss oder wo man eher leiser sein muss. Und das hängt ja auch dann immer, wie du auch schon sagtest, ja eben von unterschiedlichen Branchen ab.
Ja, und vielleicht auch zu diesem laut und leisen Nein, falls jemand den Artikel jetzt noch nicht gelesen hat und denkt, was meinte sie denn da oder was meint er denn jetzt da gerade? Also das ist dieses, ich glaube, es hängt sehr damit zusammen, wie wir selbst aufgestellt sind und um was es halt in dem jeweiligen Moment gerade geht. Und manchmal kann halt ein leises Nein einfach so die stille Entscheidung zu sein, ich antworte jetzt gerade nicht auf eine E-Mail oder ich antworte jetzt gerade nicht auf gewisse WhatsApp-Nachrichten, ich habe gerade Feierabend, Punkt. So tritt das aber häufiger auf, dass man vielleicht ja in so einem kommunikativen Verhältnis gerade unterwegs ist und dass es vielleicht Missverständnisse oder so gibt, muss man vielleicht irgendwann mal laut in einer Gruppe Nein sagen. Ich bin abends nicht zu erreichen. Ich habe dann meine Familienzeit oder ich habe meine private Zeit. Und das ist so mein Verständnis von diesem lauten oder leisen Nein. Und das halt denn der Ausdruck meines Selbstbewusstseins. Das fand ich ganz schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Eigenverantwortung gleich Selbstbewusstsein. Und ich finde, das ist eine hohe Kompetenz. Also sich seiner Selbstbewusstsein. Ich finde, da steckt ganz viel dahinter. Ich gehöre jetzt nicht so der spirituellen Ecke an, sondern bin da eher die Pragmatikerin. Aber für mich bedeutet das quasi, dass wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, dann kenne ich meine Grenzen, meine Kompetenzen und meine Bedürfnisse. Das sind drei Schlagwörter, hinter denen ganz schön viel steckt, weil versucht das mal zu sagen, ja, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich kenne meine Grenzen, meine Kompetenzen und Bedürfnisse. Ich kenne wenig Menschen, die das von sich so behaupten würden und mit eben diesem Selbstbewusstsein dann halt auch in die Arbeitswelt hineingehen und für sich selbst einstehen können. Und ich glaube, deswegen ist es gerade so eine Herausforderung, sich eben in der Kunst des Nein zu sagen, es weiter auszubilden, wenn man es vorher eh schon nicht so leicht konnte und jetzt halt in so arbeitsweltliche Kontexte, in arbeitsweltlichen Kontexten sich wieder befindet, wo es aber erforderlicher ist denn je. Und deswegen war mir dieser Artikel halt so wichtig, den zu schreiben.
Und wenn ich an die letzte Episode zurückdenke, da habe ich mit Claudia über das Thema Werte gesprochen, über Persönlichkeitsentwicklung. Und ganz zu Beginn habe ich die bisschen provokative Frage gestellt: Ist nicht die Arbeit mit Werten ein Luxusproblem? Also wir sollten doch froh sein, dass wir Arbeit haben, dass wir zu Hause arbeiten dürfen, dass alles fein ist für uns so. Also das war eine provokative Frage, sicher aber hier genauso. Ist denn das Thema Eigenverantwortung dann nicht auch ein Luxusproblem?
Ich glaube ganz im Gegenteil, das ist eher eine Kompetenz, die wir alle brauchen, damit es uns halt dauerhaft gut geht und damit wir dauerhaft gute Arbeit leisten. Und ich glaube, das ist auch in hierarchischen Kontexten sinnvoll und hilfreich, weil du musst dir nur mal oder alle können sich gerne mal die Zahlen in Richtung der ja, mentalen Belastung, der Symptomatik in Richtung Stress und so weiter anschauen. Die Quoten sind seit Jahren dramatisch. Die Weltgesundheitsorganisation warnt ständig, dass Stress die größte Gesundheitsgefahr ist und es passiert nichts und es ist mir ein Rätsel. Und deswegen würde ich das überhaupt nicht als Luxus irgendwie bezeichnen wollen, sondern eher als, nein, also nimmt das, also macht das, beschäftigt euch mit euch selber. Und es gibt immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und es gibt aber auch immer die Möglichkeit, Ja zu sagen. Und wie viele Menschen habe ich in den letzten Jahren kennengelernt, die halt in Kontexten unterwegs sind, das wäre jetzt das große Ganze nochmal, also gar nicht in einem bestehenden Arbeitsverhältnis, wo ich sage, ja, es passt, sondern Menschen, die halt beruflich sehr unglücklich sind und die die ganze Zeit im Prinzip eigentlich Nein zu sich selbst und ihren Bedürfnissen und auch ihren Werten sagen und ja zu Arbeitsumständen, die ihnen nicht gut tun. Und das würde ich zum Beispiel auch nicht als Luxus bezeichnen. Danke für die provokative Frage, sondern eher ne, als es ist unbedingt erforderlich, damit es mir gut geht. Und jetzt können wir noch mal eine Kette bilden. Wenn es mir geht, gut geht, geht es meinem Team gut, geht es meiner Unternehmung wahrscheinlich gut, geht es meinen Kunden und Kundinnen gut. Und dann hat das ja auch einen Einfluss auf vielleicht unsere Wirtschaft. Es hätte vielleicht sogar einen Einfluss auf unsere Gesellschaft, weil es ja auch eine Rückkopplung zum Privaten gibt. Und ich glaube, es darf und muss mehr Nein sagen geben.
Jawohl. Und dann, also das sehe ich auch so. Es war ja eine provokative Frage, es war vielleicht auch eine rhetorische Frage unter dem Motto, die Antwort ist ja klar, zumindest wenn wir beide darüber sprechen. Jetzt kommt das Aber, man hört vielleicht so ein bisschen an der Intonation das Aber. Das bedeutet aber auch, dass man im Unternehmen jemanden braucht, der da so ein bisschen reguliert, der da unterstützt. Lass uns zum Thema Führung kommen. Auch da ist ganz klar, wir sind beide der Meinung, dass sich Führung verändern muss. Vielleicht sollte ich da dazu sagen, wenn ich sage, Führung verändert sich oder muss sich verändern, dann weiß ich, dass es früher auch schon gute Führungskräfte gab. Also es ist nicht so, dass jetzt auf einmal uns die Erkenntnis vom Himmel gefallen ist, Führung muss anders sein. Also das, was ich unter moderner Führung, was ich versuche rüberzubringen, das gab es schon vor 10, vor 20 und vor 30 Jahren, wenn ich zurückrechne. Ich habe ja bald 30 Jahre Berufserfahrung und meine ersten Chefs waren sehr kompetent in dem Sinne. Also das war eine sehr gute Führung, eine menschliche Führung. So, jetzt habe ich viel gesprochen. Jetzt komme ich zu dir. Wie siehst du in diesem Kontext, bei der ganzen vielen Digitalisierung und Eigenverantwortung, welche Rolle spielt Führung da für dich?
Führung ist für mich quasi Rahmen und Rahmengeber oder Rahmengeberin an der Stelle. Und das heißt, ich würde mir wünschen, dass Führungskräfte ihre Aufgabe so sehen in dieser Welt, in der wir jetzt gerade arbeitstätig sind, dass sie den Raum eben geben und bieten für Austausch zu genau diesen Themen. Wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten? Wie können wir miteinander arbeiten? Weil ich glaube, wenn es diesen Raum und diesen Rahmen gibt, dann ist quasi auch ein Nein zulässig. Also dieses laute und leise Nein, von dem ich vorhin sprach, wenn wir das überführen würden in Strukturen, ich denke jetzt gerade auch an die agilen Arbeitsmethoden und die fest voreingestellten Meetingstrukturen und ähnliches, das gibt ja die ganze Zeit da eben dadurch die Möglichkeit, dass ich sagen kann, was brauche ich, damit ich gut arbeiten kann, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und das halt dann in der Rückkopplung im Team auszuhandeln, könnte zu noch besseren Arbeitsmöglichkeiten kommen. Und Führung sehe ich genau in dieser Verantwortung. Und das vielleicht gar nicht nur in einem Gruppenkontext, sondern gerne auch mal in einem Einzelgespräch zu sagen, sag mal, wie geht es dir eigentlich gerade? Also nicht, um dieses pure Wohlfühlen immer hervorzubringen, ne? So eine Kandidatin bin ich gar nicht, sondern wie geht es dir, damit du gute Arbeit leisten kannst und trotzdem aber auch dabei gesund bleiben kannst. Und auch damit halt diesen Rahmen zu geben in einem Einzelgespräch vielleicht für ein, ja, mir geht es gut, nein, ich brauche Folgendes. Und ich glaube, das erfordert eine hohe Kompetenz auf Seiten der Führungskraft, weil es vielleicht auch immer mal wieder dazu kommen kann, dass jemand eigentlich auch ein Nein zu mir als Führungskraft sagt. Also das heißt, ich muss mich damit konfrontiert sehen, dass ich vielleicht gewisse Umstände bisher geschaffen habe, die aber nicht angenehm oder nicht ausreichend sind für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich glaube, auch das ist für so manche Führungskraft nicht so leicht. Also dieses Nein auch zu hören, anzunehmen, nicht als Angriff zu werten, sondern eher als Chance zur Weiterentwicklung in einer Gruppe oder vielleicht auch als Chance zur Weiterentwicklung meiner Führungsperson.
Ja, und auch als Chance, dauerhaft und oder nachhaltiger die Ergebnisse im Team erbringen zu können. Denn vielleicht habe ich als Führungskraft Vorgaben, externe Vorgaben, die ich nicht beeinflussen kann oder nur sehr bedingt beeinflussen kann. Und die gehen ja eher in Richtung Messbarkeit, also auch wirklich messbare Ergebnisse, messbare Arbeitsergebnisse. Ja, und dann ist natürlich schlecht, wenn da meine Mitarbeiterinnen sagen, ich kann nicht mehr. Also ein bisschen auch wieder provokativ gesagt. Also insofern sind ja Führungskräfte dort dann auch ein Puffer. Und an der Stelle haben sie natürlich sozusagen von oben, also wenn wir noch an Hierarchien denken, haben sie von oben Anforderungen oder von der Seite und müssen das aber mit ihren Teammitgliedern irgendwie aushandeln und auch auspuffern. Und jetzt meldest du dich.
Ja, genau, ich mache es einfach mal wie in der Schule. Ja, tatsächlich ist, du hast mir gerade noch was zugeworfen, ohne dass du wahrscheinlich gewusst hast, dass du mir es zugeworfen hast. Auch eine Führungskraft muss natürlich Nein sagen können. Und zwar genau dann, wenn diese Umstände so sind, wie du sie beschrieben hast. Also ich denke an die klassische Teamleitung oder Abteilungsleitung, die vielleicht noch eine Ebene drüber hat, aber auch drunter. Mhm. Diese klassische Sandwich-Position, das ist immer recht unglücklich, weil man ja immer austarieren muss. Ne? Wem folgt man jetzt gerade, welchem Auftrag, wie wird man vielleicht aber den Anforderungen im Team gerecht oder auch den Anforderungen der Kunden und Kundinnen. Und auch da sich in einer Konsequenz wiederzufinden und zu sagen, auch ich muss manchmal ein Nein aussprechen. Ja, wir können hier das Wünsch dir was aufmachen, auch in unseren Teamrunden, wie wollen wir eigentlich gerne miteinander arbeiten. Aber manchmal gibt es auch ein Nein, das ist nicht möglich. Und das halt auch aussprechen zu können und da sich gerade zu machen. Also ich merke, wenn ich das Nein ausspreche an dieser Stelle in meiner Rolle jetzt in diesem Moment als Führungskraft, ich muss mich aufrichten, ich muss sehr stark sein. Und ich glaube, das fällt so mancher Person auch da gar nicht so leicht, so konsequent dann halt auch zu sein. Und dazu muss man auch wieder sich selbst kennen, aber auch die Anforderungen kennen, vielleicht auch ganz klar die Ziele, vielleicht auch die Werte des Unternehmens kennen, sodass man weiß, woran hangelt man sich entlang, damit ich in dem jeweiligen Moment entweder ein Ja sagen kann oder eben auch ein Nein. Ganz viel Klarheit, ne? Also Klarheit, ja. Selbstbewusstsein und trotzdem aber auch eine gewisse Verantwortung, vielleicht auch nicht nur Selbstverantwortung, sondern Verantwortung in dieser Rolle, die dann ausgelebt werden muss.
Ja, und ich denke gerade an einen Kundenfall, wo es im Prinzip auch, wo auch diese Problematik da ist, denn wir alle bemerken ja, dass wir immer mehr Arbeit bekommen. Das kann sein, dass wir schlecht organisiert sind, dass es einfach mehr Arbeit gibt. Ich will da über die Gründe gar nicht mal sprechen oder jetzt noch nicht sprechen, aber auch da ist die Frage, ja, wie gehe ich damit um, wenn ich zu viel Arbeit bekomme und eigentlich gar nicht mehr Zeit habe, auch sozusagen an mich zu denken, beziehungsweise auch meine Arbeit besser zu organisieren. Das ist ja so mein Steckenpferd, Arbeit auch anders zu organisieren. Und in dem Kontext haben wir dann auch rausgefunden, dass ja für Führungskräfte da vielleicht noch ein kleiner Tuck mehr mit dazu kommt. Als Mitarbeiter, klar, brauche ich Eigenverantwortung, aber ich kann auch immer sagen, liebe Führungskraft, hilf mir. Wenn aber eine Führungskraft quasi keine darüber stehende Führungskraft hat, dann muss sie auf sich achten und auf das Team achten. Also in den meisten Fällen, glaube ich, gibt es dort eine erhöhte Anforderung an Eigenverantwortung für Führungskräfte. Siehst du das auch so?
Und ich würde vielleicht auch sogar noch ein weiteres Feld dazu aufmachen, und zwar jetzt die halt sich verändernden Arbeitsumstände. Wenn wir von dieser Verantwortung gerade sprechen und dieser Klarheit in dieser Führungsrolle und sich die Arbeitswelt nun verändert aufgrund von Technologisierung und Digitalisierung und wir uns in Welten wiederfinden, die komplett fremd sind, und vielleicht es auch noch keine Best oder Good Practices gibt, dann musst du natürlich noch mal mehr dich auf diesen Pfad begeben, dass du sagst, wie wollen wir es denn jetzt gerade gestalten? Ich glaube, da kommt einfach noch eine zusätzliche Herausforderung auf Führungskräfte zu. Und sich dieser halt zu stellen, um ja dann noch mal ganz anders sich aufzustellen, das ist, glaube ich, schon, ja, ist es, glaube ich, in dieser Zeit gar nicht so leicht, ne?
Ja, und das sind ja auch Dinge, die Führungskräfte in der Regel nicht gelernt haben. Das kommt ja noch hinzu. Also wenn es Dinge wären, die sie gelernt haben, die sie vielleicht mal studiert haben, die sie über lange Zeit auch entwickelt haben, dann wäre das vielleicht einfacher. Aber so sind das ja Dinge, die vielleicht manchmal auch konträr zu dem stehen, was sie zu der Führungskraft gemacht hat. Aber gut, lass uns zum nächsten Thema kommen oder zu der nächsten Frage von mir. Die liegt mir schon die ganze Zeit auf den Lippen. Und zwar haben wir ja über flexibles Arbeiten gesprochen. Also für mich ist das sozusagen der Oberbegriff jetzt mal für all das, was sich durch Digitalisierung, durch Homeoffice und so weiter sozusagen ergibt. Flexibles Arbeiten und Eigenverantwortung. Eigenverantwortung heißt ja, dass ich eigentlich weniger Regeln brauche. Oder wie siehst du das?
Da hast du schon wieder so eine halb rhetorisch, halb provozierende Frage gestellt. Danke dafür. Ich mag das Spiel. Natürlich sehe ich das nicht so, aber das wirst du wissen. Ich muss gerade sehr schmunzeln. Und das, was ich vorhin quasi sagte, und das ist auch so ein bisschen das, was ich bei meinen Kunden und Kundinnen mit beobachte, man denkt immer, es braucht ja gar nicht viel Regeln. Ne? Es kommt, also wir machen das einfach. Wir sind da ja auch so hineingeraten. Das ist gerne so ein Zitat, was ich bringe. Wir sind da so hineingeraten, ja, und wird schon. Und dann stolpert man im Nachhinein. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil es ja einige Unternehmen auch gibt, die haben schon gewisse Erfahrungen gemacht. Von denen könnte man sich zum Beispiel was abgucken. Und ich glaube auch weiterhin, es braucht Rahmen. Also es braucht Rahmen, damit man in diesem Rahmen frei ist. Also ich fange mal gerne bei mir selber an. Du sagtest schon, wir sind beide selbstständig und auch in meiner Selbstständigkeit gibt es gewisse Regeln. Also ich habe gewisse Tage, an denen ich halt Termine vergebe oder versuche da Workshops oder Vorträge halt zu gestalten und an anderen Tagen zum Beispiel nicht, weil ich dann eben für mich sein muss und administrative Dinge erledige, konzeptionelles und so weiter und so fort. Dann gibt es gewisse Regeln der Erreichbarkeit. Wann bin ich für wen, wie, über welchen Kanal erreichbar? Dann gibt es für mich gewisse Regeln, wo ich gewisse Dinge dokumentiere, wie ich meine Arbeit organisiere. Und dann gibt es gewisse Regeln, wann ich zum Beispiel for free irgendwo bin oder mich ehrenamtlich engagiere oder wann ich halt bezahlte Aufträge entgegennehme. Also es gibt ganz viel Regelwerk und auch, das ist eine eigene Erfahrung, die haben sich erst mit der Zeit ergeben, weil ich ja gar nicht wusste, in welche Arbeitswelt ich da hineingerate. Und das wäre auch eine Einladung, die ich gerne aussprechen mag an Teams, dass man genau sich diesem Pfad widmet, dass man immer wieder zusammenkommt und sagt, ist es gerade gut so, wie es ist? Oder brauchen wir mehr Rahmen? Brauchen wir mehr Framework, in dem wir uns wiederfinden, damit wir darunter eben frei arbeiten können? Weil das ist es, glaube ich, was dann auch so eine gewisse Produktivität möglich macht, weniger Reibung hervorbringt, weniger Konflikte und dann halt es gut gelingen kann.
Ja, es war ja auch nicht einfach, dich in dieses Gespräch zu bringen. Also ich glaube, ich musste schon ein bisschen geschickt formulieren, um in diesen ehrenamtlichen Rahmen reinzukommen an der Stelle. Das nur am Rande. Ein anderer Punkt finde ich ganz wichtig, den du gesagt hast, zu Beginn deiner Ausführung eben, dass dieses flexible Arbeiten mehr Regeln braucht, damit ich am Ende auch erfolgreich bin. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Also du könntest ja auch einen ganzen Tag machen, was dir Spaß macht. Und dann würdest du am Monatsende feststellen, oh shit, ich habe ja gar keine Rechnung zum Schreiben. Wo kommt das Geld her? Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass man das 1:1 übertragen kann auf das Thema agiles Arbeiten, auf das Thema Scrum. Die meisten, oder nicht die meisten, aber viele denken ja, wenn sie sich mit Scrum zum Beispiel noch nicht beschäftigt haben, ich kann machen, was ich will. Ja. Und da gilt aber genauso. Es gibt eigentlich sogar mehr Regeln als in einem klassischen Umfeld. Es gibt mehr Regeln, es gibt mehr Planung. Die meisten denken ja auch, nicht die meisten, die sich mit Scrum noch nicht beschäftigt haben, sagen ja auch, naja, wir haben keinen Plan, wir arbeiten im Agil. Das ist nicht so, das stimmt so nicht. Also wenn ich flexibel arbeiten möchte, wenn ich agil arbeiten möchte, wenn ich eigenverantwortlich arbeiten will, dann brauche ich einen Rahmen, damit ich innerhalb dieses Rahmens mich freier bewegen kann, aber trotzdem eben Ergebnisse erziele und nicht so dahin schwelge oder so. Keine Ahnung, wie man das so nennen kann. Ne?
Ja, ich hätte dazu auch noch eine Kommentierung. Und zwar hattest du ja vorhin schon von Werten gesprochen. Also ich arbeite auch unheimlich gerne damit. Und für mich sind quasi Werte nicht die auf einem Leitbild an der Wand hängen, sondern die wirklich gelebten Werte. Das sind für mich quasi auch das kann ein Teil eines solchen Frameworks sein oder nennen wir es Teamkodex oder was auch immer. So dass man sagt, das ist etwas, woran wir uns immer wieder erinnern können. Sind wir gerade noch auf diesem Pfad? Also gehen wir genau diesen Werten nach, gehen wir den Zielen nach, um dann halt sich diese Frage zu stellen, und wie können wir das bestmöglich erreichen? Und Werte reichen ja meistens nicht aus, sondern du brauchst häufig dann auch noch Ziele, ne? Unternehmensziele, da haben wir es wieder. Wir sind in ökonomischen Kontexten unterwegs. Das heißt, das Ziel muss an irgendeiner Stelle benannt sein und am besten auch so griffig, dass man es erreichen kann, also pro Person. Schönen Gruß nochmal an die Balance Scorecard von 1900, wann? Ich weiß nicht mehr wann.
85, glaube ich, oder sowas.
Genau, aber Auszüge davon sind ja immer noch irgendwie vorhanden und manchmal ja auch erstrebenswert, dass man sagt, ich muss ja schon wissen, welche Karotte ich erreichen möchte, wenn ich jetzt an dieses Modell einer Kutsche oder so denke. Und der Weg dann dahin, den zu beschreiten, den immer wieder frei zu gehen, das wäre, glaube ich, vergeudete Energie. Also es hilft schon sehr, wenn man es so ein bisschen absteckt, sodass man aber trotzdem immer wieder auch zu dieser Frage kommen kann, ich stehe jetzt kurz still, blicke dann zurück, will ich es genau so oder müsste ich nochmal was anpassen und verändern?
Ja, ja. Also wir haben ja über Regeln gesprochen, über Spielregeln. Denkst du, dass es vielleicht spezielle Regeln, spezielle Spielregeln für diesen Kontext Eigenverantwortung oder Digitalisierung geben sollte?
Ich schwimme da so ein bisschen mit in der Spur von Professor Böhm aus der Universität St. Gallen. Also ich kann dir gerne nochmal für die Shownotes den Link da zur Verfügung stellen. Vielleicht ist es auch im Artikel bei T2 Informatik verlinkt gewesen. Da geht es tatsächlich genau um diese Begrifflichkeit der Digitalisierungsspielregeln. Und die beinhalten quasi ja, dass wir zum Beispiel uns verabreden oder vereinbaren, über welche digitalen Kanäle wir kommunizieren, wo wir dokumentieren, wann wir wie erreichbar sind, gar nicht nur unbedingt für intern, sondern extern. Ich denke da spontan an eine Situation eines Teams, welches ich seit Jahren begleite. Und da kam die Rückmeldung, dass aufgrund der verschiedenen Werkzeuge, die jetzt im Einsatz sind, sie sich erfreuen, dass sie Teams, Zoom und Co. jetzt nutzen können. Aber eigentlich sind sie eher, also die Gruppe, die ich da betreue, die sind eher im 1-zu-1-Gespräch da vorhanden und beraten halt viele Menschen. Und sie werden aber immer wieder gestört durch eine andere Abteilung, die denkt, ach, endlich sind sie gut erreichbar. Ich kann ja mal parallel chatten. Das ist der Klassiker von Missverständnis, von dem ich ständig höre. Und das ist so schade, wenn man da nicht die Vereinbarung getroffen hat, ja, wir sind darüber zu erreichen, aber nur in vorgegebenen Zeiten, weil sonst kann ich meine Arbeit nicht gut machen, meine Hauptarbeit, ja. Und das als Beispiel. Und das natürlich nach außen genauso. Und dann aber auch, wie wenn ich von zu Hause aus arbeite, also dieses ja von wechselnden Orten aus, wann macht das Sinn? Wann macht es Sinn, vor Ort zu sein? Wann, wenn ich zu Hause bin, wann werde ich über welchen Kanal auch da wieder erreichbar sein? Und wie kennzeichne ich vielleicht auch, dass ich mal eine Pause brauche oder ähnliches? Und ich glaube, da geht es nicht nur um die weichen Faktoren, sondern es geht halt um Produktivität, ne? Also die Produktivität zu erhalten, das könnten jetzt unsere ökonomischen Persönlichkeitsanteile vielleicht so sehen, aber natürlich geht es auch um eine Stressbelastung, die einigermaßen im Zaum gehalten wird, weil die hat natürlich wieder Einfluss auf Motivation und Produktivität.
Ja, und Produktivität, gutes Stichwort, wenn ich an dein Beispiel eben denke und das Beispiel aufgreife, natürlich könnte ich in meinem Teams sagen, ich bin nicht erreichbar. Also das kann ich ja immer und überall machen. Aber wenn ich das mache und im Homeoffice bin, dann kann es natürlich sein, dass die Kollegen sagen, ja, ja, alles klar, ne, die ist nicht erreichbar im Homeoffice, die sitzt da rum, die mäht den Rasen oder kümmert sich ums Kind oder sonst irgendwas und arbeitet hier nicht. Also das muss man natürlich, obwohl die Technik das eben bietet, man muss es trotzdem klären. Man muss es auch erklären, dass die andere Seite das auch versteht.
Ja, und dann ist es eigentlich wieder, ne, dann ist dieser Titel, das mit dem Nein sagen, ist dann wieder das Faktum, also das, wo du es dann wieder ausleben kannst, wenn es halt verabredet war, also wenn es diese Digitalisierungsspielregel oder ähnliches gab, dann ist es halt leicht zu sagen, nee, wir haben das verabredet, also ich bin da nicht zu erreichen, Punkt, und wir müssen auch nicht drüber diskutieren, aber wenn es eben nicht abgesprochen war, dann braucht es vielleicht eben dieses laute Nein. Oder wenn es dazu gar nicht kommt, dann hat man halt so Mini-Konfliktsituationen oder kleine Reibungen. Und ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, wie viele davon aufkommen und wie viele dann im Prinzip unsere Arbeitsfähigkeit auch wieder mindert, also die Produktivität reduziert, ne?
Im Team, vollkommen richtig. Ja, ja. Weil vielleicht hat man früher auch, wir Menschen sind ja schon soziale Wesen. Das sehe ich definitiv so. Und soziale Wesen tauschen sich aus meiner Sicht am besten persönlich aus. Also, dass man eben sich nicht auf dem Bildschirm anschaut. Und das kann man, die berühmte Kaffeeküche, ne, da entstehen Innovationen und da kann man auch mal vielleicht sogar auch Unstimmigkeiten ausgleichen oder ausräumen. Und das da muss man eben darauf achten, dass man das auch im digitalen Kontext eben hinbekommt, also im Sinne von flexiblen Arbeiten. Wenn ich mich eben mit meinen Kollegen nicht mehr sehr häufig treffe, dann muss ich trotzdem dafür sorgen, dass dieses soziale Miteinander trotzdem halbwegs erhalten bleibt.
Ja, im Prinzip hast du ja jetzt gerade schon die Brücke zur digitalen Ethik so ein bisschen geschlagen. Also ich höre es zumindest raus oder könnte eine Brücke finden. Ich weiß nicht, ob das deine Absicht war.
Ich habe ja gesagt, es wird ein nettes Gespräch und das war diesmal keine Absicht, aber dann nutze doch die Chance und erzähl was zur digitalen Ethik.
Ja, tatsächlich, also ich habe da was rausgehört, worauf ich sehr gerne reagieren möchte, und zwar, du hast von der Kaffeeküche gesprochen, also dieses die Arbeitsumstände oder wie wir so arbeiten könnten oder was es jetzt inzwischen für Möglichkeiten gibt. Und dazu mag ich immer noch mal gerne einbringen, die Frage auch zu stellen, wie wollen wir denn eigentlich miteinander arbeiten? Das habe ich vorhin zwar schon mal gemacht, aber jetzt meine ich es ein bisschen anders. Und zwar, wie wollen wir die Vorzüge der Technologisierung, der Automatisierung, der Digitalisierung nutzen, sodass es uns einerseits dauerhaft gut geht, aber sodass es auch der Unternehmung dauerhaft gut geht, ne? Dass wir Bestand haben, dass wir in der ganzen Welt halt mithalten können. Und ich finde, dazu gehört halt auch, wie möchten wir unsere Arbeitswelt ausgestalten, was möchten wir für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskräfte sein und wann möchten wir eigentlich wie digitale Tools beispielsweise nutzen. Also ich denke an den Klassiker, diese Chatbots, dass ich zum Beispiel in einer HR-Abteilung bin und einen Chatbot nutze. Das kenne ich von einigen Unternehmen. Da hat man halt vorgefertigte Antworten und muss nicht mehr so lange suchen in irgendeinem Wiki oder auf irgendeinem Laufwerk oder SharePoint, sondern kann halt mit dem Chatbot kommunizieren. Das ist super. Dennoch könnte man jetzt sagen, aber es gibt ja manche Spezialfragen, die dann vielleicht eher von einer Person weiter noch zu beantworten sind. Wenn wir jetzt den Chatbot dazu nutzen, die Personalabteilung abzuschaffen, haben wir, glaube ich, was falsch verstanden. Sondern es geht eher darum zu sagen, warum wollten wir gewisse digitale Werkzeuge einführen, damit doch danach vielleicht etwas besser ist. Wenn wir es nur einführen wollten, um Kosten zu sparen, machen wir, glaube ich, einen Fehler. Mhm. Und das gehört für mich so ein bisschen zu diesem Teilgebiet der digitalen Ethik dazu, zu sagen, an welcher Stelle macht es Sinn, was einzusetzen, um tatsächlich einen Mehrwert rauszuholen. Natürlich könnten wir auch sagen, ein Chatbot macht, und dann ist es noch mehr ethisch jetzt an dieser Stelle, ein Chatbot macht in unserem Unternehmen keinen Sinn, weil wir einen persönlichen Bezug zur Personalabteilung brauchen, mhm. weil es uns um Vertrauen und Nähe und so weiter geht. Und das ist für uns in unserem Unternehmen vielleicht nicht möglich. Aber grundsätzlich würde ich diese ganze große Frage einmal noch hier in den Raum werfen. Wie können wir im Prinzip diese Möglichkeiten so nutzen und das Beste rausholen? Weißt du, was ich meine? Vielleicht hast du ja auch eine andere Assoziation mit digitaler Ethik, da bin ich sehr gespannt drauf.
Also ich habe mich mit diesem Begriff noch nicht im Detail beschäftigt. Ich versuche das mal sozusagen auf meine Herkunft zu übertragen. Und ich glaube, da sind wir dann schon gleich unterwegs, auch wenn ich es nicht digitale Ethik nenne oder nicht nennen würde oder bisher so nicht genannt habe. Denn es macht ja insofern immer Sinn, über das Gedanken zu machen, was ich erreichen möchte. Also sind wir auch wieder bei dem Begriff Wert, aber Wert eher im Sinne von Value, also welchen Wert erzeuge ich für meine Kunden. Und wenn die HR-Abteilung sich die Mitarbeitenden als Kunden sieht, dann müssen sie sich überlegen, das sollten sie sich überlegen, warum führen sie den Chatbot ein, das, was du unter digitaler Ethik verstehst. Wenn man das macht, um die Personalkosten in der HR-Abteilung zu senken, dann ist das eben aus meiner Sicht dann auch der falsche Weg. Es geht darum, und da kommt dann wieder meine Herkunft, die IT. Ne, die IT hat jahrelang davon gelebt, andere Prozesse zu automatisieren. Und jetzt müssen sie eigene Prozesse automatisieren. Sie müssen sich selber auch rationalisieren, wenn man das jetzt mal unter dem Stichpunkt sieht. Und auch da, denke ich, ist einfach wichtig, dass da kommen wir nicht drum rum, Dinge zu automatisieren. Aber die Frage ist, warum? Und da geht es um den Wert. Und wenn wir als Wert dieser Automatisierung, sei es ein Chatbot in der HR, sei es irgendwelche CI/CD-Pipelines in der IT, den Wert, den wir erzeugen, ist, dass wir die Mitarbeitenden besser auf hochwertigere, auf ansprechendere, auf wichtigere Aufgaben sich konzentrieren lassen können. Das ist der Punkt. Und insofern, ich denke, wir meinen das Gleiche. Ich würde es eher Value nennen, Value-Orientierung und wird im Sinne von Value für meine Kunden.
Ja, ich glaube, digitale Ethik grundsätzlich, wenn wir jetzt googeln würden, ne, es ist kein festgeschriebener Begriff im Moment, aber dann gibt es halt verschiedene Auslegungen. Ich glaube, es ist auch noch mehr für mich. Also ich finde es schön, was du gerade gesagt hast und ich glaube, wir können es schon alles darunter subsumieren und immer mit der Frage geleitet, die Aufgabe eher zu sehen, wir nutzen Technologisierung, wir nutzen Digitalisierung, wir nutzen Automatisierung. Das heißt, wir entscheiden bewusst, was wir daraus für unsere unternehmerische Tätigkeit eben verwenden und was vielleicht manchmal auch nicht. Aber dafür brauchst du ja dann auch wieder dieses Selbstbewusstsein oder auch die diese Klarheit zu sagen, wozu ja und wozu vielleicht auch nein sagen dann an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch im Moment eine große Herausforderung für viele, vor allem mittelständische Unternehmen, nicht nur zu sagen, ich springe auf den Pfad der Digitalisierung auf, weil im Moment müssen wir das so machen, weil wir sonst irgendwie nicht mehr hinterherkommen. Nein, wir sollten erst einmal die Fragen stellen, ne? Wozu das Ganze? Aha. Und dann halt einzelnen Schritte halt gehen, nicht einfach nur, um zu sagen, ja, wir sind jetzt auch mit dabei.
Ja. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung aus meinem Methodenkoffer. Wir alle kennen den Begriff sicherlich Lean Management. Und der ist ja dann häufig auch eben falsch interpretiert worden, weil er aus dem Japanischen über die USA dann bei uns falsch angekommen ist. Also da habe ich mich mit ein bisschen mit beschäftigt. Und der Grundgedanke von Lean Management aus Japan, da heißt es auch nicht Lean Management. Das haben die Amerikaner draus gemacht. Das nur mal am Rand. Heißt eben zum Beispiel, dass die Maschinen den Menschen dienen müssen. Also es geht darum, dass die Menschen die Arbeit immer noch beherrschen müssen. Und nur an den Stellen, wo es Sinn macht, nehmen ihnen Maschinen Arbeit ab. Aber die Menschen müssen die Arbeit und den Prozess immer noch beherrschen. Und sie müssen auch die Maschinen beherrschen. Also die Maschinen sind die Diener, sind die Hilfsarbeiter für die Menschen. Von der Sichtweise. Das eben nochmal so als kleine Ergänzung aus meinem Methoden-Framework-Baukasten da an der Stelle.
Ja, genau so. Also würde ich genau so das bestätigen wollen, dass wir das auch jetzt so gestalten sollten. Also wir sind Gestalter in der digitalen Transformation, im digitalen Strukturwandel und die digitalen Werkzeuge machen mal nichts. Also wir sagen denen, wie es halt zu geschehen hat. Und dabei diese Klarheit zu haben, aber auch diese Verantwortung, sich zu greifen und zu sagen, wir haben es halt in der Hand. Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Fragestellungen aus eben diesem Bereich der digitalen Ethik. Und dann auch zu sagen, ja, in manchen Momenten macht es Sinn, künstliche Intelligenz einzusetzen, in manchen Momenten aber auch nicht, weil das nicht unseren Wertvorstellungen entspricht, ne? Ja.
Das ist richtig. Jetzt hast du schon über die Zukunft gesprochen und über Gestaltung. Viele Unternehmen versuchen ja nachhaltig zu agieren. Nachhaltigkeit herzustellen, gerade in jetzigen Zeiten auch im Sinne auch von Energie und von Klimawandel und so weiter. Jetzt haben wir das Thema Eigenverantwortung. Wir haben ganz viel über Gesundheit gesprochen. Würdest du unter dem Begriff Nachhaltigkeit in dem Kontext auch den Blick auf die eigene Gesundheit sehen? Fragezeichen?
Danke für die Frage, finde ich unglaublich schön. Weil mir manchmal der Begriff Nachhaltigkeit zu sehr auf Ökologie ausgerichtet ist. Also ich mag das und ich finde es gut, dass wir uns damit beschäftigen. Aber für mich wäre zum Beispiel nachhaltiges unternehmerisches Handeln ganz klar auch ein Treiber, der auf den Faktor Gesundheit auswirkt. Weil wenn ich mich nachhaltig verhalte, also wenn ich mich jetzt in die Position eines Unternehmer und einer Unternehmerin hineinversetze und sage, ich habe eine Verantwortung für 100 Personen zum Beispiel, dann wäre das für mich auch etwas, also die Gesundheit oder die ja, psychische, körperliche Gesundheit meiner MitarbeiterInnen. Wenn ich diese nicht mit im Blick behalte, dann kann es ja auch mein Unternehmen gefährden. Und dann könnte ich ja eventuell auch irgendwann nicht mehr am Markt bestehen. Und für mich ist das auch ein Punkt, den wir unter Nachhaltigkeit verstehen könnten. Vielleicht wäre das auch noch ein Gedanke, dass man es nochmal neu definiert und eben dann die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit mit aufzäumt. Also nachhaltiges wirtschaftliches Handeln ist dann vielleicht mehr als die Ökologie.
Insofern, ich habe, ohne dass ich dich kannte, dass ich deine Sicht auf Nachhaltigkeit gesehen habe, habe das auch immer schon so, sage ich mal, erweitert. Wenn ich jetzt wieder an meine Methoden-Frameworks denke, da geht es eben auch darum, nachhaltig die Geschwindigkeit zu halten. Also es geht ja darum, mit agilem Arbeiten nicht doppelte Ergebnisse in der halben Zeit zu liefern. Das ist ja auch immer so ein schönes Missverständnis, sondern eine Geschwindigkeit zu erreichen, die ich nachhaltig halten kann. Und dazu nutze ich die Ressource Mensch. Auch das ist ja eigentlich blöde, dass wir Menschen als Ressourcen bezeichnen. Aber wenn ich den Bogen spanne, den du gerade gesagt hast, Ökologie, da versuche ich ja schon über die gängigen Ressourcen dort mit sparsamer oder nachhaltiger mit umzugehen. Und insofern würde ich sagen, könnte man Menschen in dem Kontext auch als Ressource bezeichnen. Und dann sage ich, dann bin ich nachhaltig auch in Bezug auf die Menschen, auf die Kraft, die Menschen haben, auf die Motivation, die sie haben, auf die Energie, die sie einfach einbringen. Und da eben auch Nachhaltigkeit zu erzeugen, eben mit dem ganzen Thema, was wir heute schon besprochen haben, Eigenverantwortung, Spielregeln und so weiter, dass man das genauso mit einbezieht.
Ja, bin ich dabei.
Sehr schön. Ich habe noch ein Thema, weil die ganze Veränderung, wo wir jetzt gerade drin sind. Und ich sag mal, egal wo das jetzt herkommt, ob es aus der Digitalisierung kommt, ob das aus, ich sag mal, Reaktionen auf Corona ist, ob das auf Reaktionen auf andere Anforderungen der Mitarbeitenden sind, also auf andere Wertvorstellungen, ob das an der Globalisierung hängt, wie auch immer. Wo kriegen wir denn da sozusagen das Ganze sozusagen zusammengefasst? Also wie können wir das gestalten? Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Punkte, auf die du hinweisen wollen würdest, so Stolpersteine oder andere Punkte?
Das ist ganz spannend. Also ich habe gerade das Gefühl, du stellst mir eine Frage, bei der ich mit der Antwort die Probleme dieser Welt bewältigen könnte.
Kannst du das nicht? Ich dachte.
Nee, zaubern kann ich tatsächlich auch nicht. Aber warte, ich mag ja gerne intuitiv trotzdem reagieren und versuchen zu antworten. Und mein erster Gedanke ist tatsächlich, ich glaube, wir dürfen uns selbst grundsätzlich im Blick behalten, das einerseits, oder auch in den Blick nehmen. Und wir dürfen aber dennoch auch andere mit berücksichtigen. Und vielleicht uns immer wieder diese Frage stellen, und da mag ich gerne Gerald Hüther zitieren, wozu bin ich auf dieser Welt und also wozu bin ich auf dieser Welt und was für ein Mensch möchte ich sein? Ich finde die Fragen krass und ich übertrage das immer gerne auf arbeitsweltliche Kontexte. Das heißt, ich habe schon x-mal Menschen in meinen Vorträgen damit irritiert, wenn ich diese Fragen gestellt habe, wozu bist du in diesem Unternehmen und was für eine Führungskraft, was für eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter möchtest du sein? Mhm. Und ich glaube, wenn wir versuchen, diese Fragen zu beantworten und vielleicht auch in diese Antworten hineinzuleben, dieses Zitat kam jetzt übrigens von Rilke, dass es manchmal halt eher hilfreich ist, sich Fragen zu stellen, um irgendwann in die Antwort hineinleben zu können, finde ich auch total passend, weil wir nicht immer alle Fragen dieser Welt beantworten können. Und wenn wir das uns nehmen als Leitplanke quasi vielleicht für unser Leben und wie wir unser Leben ausrichten können und dann halt schauen, dass wir das nicht egoistisch betreiben, sondern im Einklang mit anderen Menschen. Schönen Gruß an dieser Stelle an Hartmut Rosa, der gerade ein Buch zur Resonanz geschrieben hat, was ich sehr passend finde, weil es da um quasi ein Rezept für das gelingende Leben geht. Und wenn wir das alles versuchen, so ein bisschen mit aktiv zu gestalten und bewusst zu gestalten und uns und andere dabei weiter so mit berücksichtigen. Ich glaube, dann könnte das was Gutes werden. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort war, mit der du jetzt erwartet oder auf die du gefasst hast oder ob du was ganz anderes erwartet hast.
Also Antworten erwarte ich ja eh nicht. Also klar, ich erwarte Antworten, aber nicht die Inhalte. Und wie sagt meine Frau auch so schön, das ist ja auch eins unser Lebensmotto, wir haben keine Erwartungen, da können wir auch nicht enttäuscht werden. Also wir haben vielleicht Wünsche oder Vorstellungen, aber wer mit zu viel Erwartungen reingeht, der wird dann mal enttäuscht. Gilt nicht für deine Antworten hier. Also, also insofern fand ich das eine sehr interessante Antwort, weil als du gesagt hast, dass du diese Frage quasi sozusagen, dass du sie gut findest, habe ich gedacht, na, was kommt jetzt als Antwort? Also du wolltest ja spontan antworten und das hast du sehr schön verpackt, weil ich habe ja bei meiner Fragestellung habe ich ja gemerkt, wie kriegst du jetzt die Kurve, dass du die Frage endlich mal formulierst oder den Punkt, den Ball weiterspielst an Sandra.
Genau, und ich antworte dir einfach gerne mit weiteren Fragen. Das ist doch auch so ein schönes Spiel, was wir jetzt hier betrieben haben.
Ja, ja, und das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts. Das war ja kein, habe ich ja vorhin schon gesagt, das soll ja kein Interview sein, dass ich dir hier irgendwelche vorgefertigten Fragen stelle und du sie einfach abarbeitest und dann auch eine Presseabteilung drüber guckt oder so. Nein, es soll ein nettes Gespräch sein. Und das ist es ja auch. Trotz der ganzen Digitalität oder der digitalen Begriffe, die wir haben. Also da denkt man ja, alles digital. Nein, es ist schon ziemlich menschlich, was wir gerade hier tun. Wo wir gerade das Thema haben, ich versuche nochmal was anderes zusammenzubringen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir Eigenverantwortung haben, die Kunst, Nein zu sagen, ist ja das Thema. Das hat ja auch ein bisschen was mit Achtsamkeit zu tun. Das ist ja weiter so ein Modebegriff, der überall drüber geht, ne? Quality Time und Me Time und all diese tollen Hashtags, die es da so gibt. Also achtsam mit sich zu sein, achtsam auch mit der Umgebung zu sein. Kannst du versuchen, das mal mit digital zusammenzubringen?
Sehr gerne, danke für die Frage. Wenn wir dem Laien einfach nochmal Achtsamkeit nahebringen, ohne das spirituell jetzt einzuordnen, wäre Achtsamkeit das Richten unserer Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt und das im besten Fall wertfrei. So, das könnten wir uns jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen und überlegen, was für eine Herausforderung das im Prinzip ist, weil wir ganz häufig in der Zukunft sind. Gerne sind wir auch mal bei quälenden Gedanken der Vergangenheit und ganz oft neigen wir zu Bewertung. Das hat den schlichten Grund, dass wir Menschen einfach ganz schnell etwas einordnen wollen, um halt uns vor Gefahren zu schützen. Also es ist ein sehr natürlicher Prozess. Man weiß aber, dass wenn wir immer wieder versuchen, gewisse Umstände, Situationen, uns selbst oder andere halt wertfrei zu beobachten und wirklich das nur auf das Hier und Jetzt zu beziehen, dann hat man halt die Möglichkeit, so ein bisschen anders Situationen zu erleben oder vielleicht auch sein Verhalten und seine Kommunikation anders auszurichten. Und ich glaube, diese achtsame Haltung, aber auch das achtsame Verhalten und die achtsame Kommunikation kann halt genau diesen stattfindenden digitalen Wandel sehr hilfreich sein, weil das etwas ist, was quasi uns ein bisschen uns zurücknehmen lässt in gewissen Situationen und nochmal drauf schaut. Wir haben vorhin über Teambesprechungen gesprochen, also wie man diese Runden gestalten kann, wie wir vielleicht Digitalisierungsspielregeln entwickeln können, aber auch bei uns selber, wie können wir quasi unser Leben, unser Arbeitsleben nach unseren Bedürfnissen ausrichten. Und für mich ist die Achtsamkeit oder diese achtsame Haltung immer der Anfang der Kette, zu sagen, was nehme ich gerade wahr? Also, vielleicht mache ich ein Beispiel. Ich merke, dass ich morgens, wenn ich in Richtung meines Frühstücks unterwegs bin und dann das Smartphone schon anhabe, dass es mir nicht immer gut tut. Ich bin weniger fokussiert, ich bin ja habe weniger Lust auf mein Fachbuch und so weiter und so fort. Das heißt, ich merke, dass ich ein bisschen unruhig werde. So, wenn ich jetzt mich in achtsamer Haltung übe, dann würde ich davon absehen, mich dabei zu bewerten. Du hast das Smartphone schon wieder nicht weggelegt, es ist dir schon wieder nicht gelungen und so weiter und so fort. Das wäre nicht achtsam. Wenn ich das aber mache, könnte ich sagen, ah, interessant. Wenn ich mich so verhalte, tut es mir nicht gut. Ich könnte jetzt aber überlegen, ob ich daran vielleicht etwas ändern möchte. Das ist ein ganz kleines Beispiel nur gewesen. Das zu übertragen auf alle anderen Kontexte, wäre, glaube ich, der Anfang der Kette, dass wir überhaupt zu diesem Selbstbewusstsein, zu dieser Selbstverantwortung, aber auch einem angenehmen Miteinander im Team kommen können. So würde ich die Verkettung da sehen. Was sagst du dazu?
Was ich bei dir rausgehört habe oder bei dir verstanden habe, ist, dass letzten Endes die Achtsamkeit auch, also mal eine Art ist, auf digitale Herausforderungen zu reagieren, dass es auch eine Basis ist, um mit den Herausforderungen auch umzugehen. Also sich eben nicht von den Möglichkeiten der Digitalisierung einnehmen zu lassen oder komplett vereinnahmen zu lassen, das ist das Wort, was mir fehlt, vereinnahmen zu lassen, sondern auch damit wirklich achtsam umzugehen, also in Eigenverantwortung damit umzugehen und das Ganze eben für sich selber und auch für das Team, also für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das eben entsprechend zu tun. Also insofern, denke ich, ist es dir gelungen, die Begriffe digital und Achtsamkeit, vernünftig zu kombinieren, weil wir das ja heute auch im Verlaufe der Episode schon so besprochen haben. Also das war nochmal so ein schöner, ja, schöne Zusammenfassung, schönes Zusammenbringen.
Ja, und ich glaube, vielleicht auch nur, um das nochmal minimal zu kommentieren, nicht, dass man jetzt denkt, dass es halt nur so ein ganz kleiner Bereich ist. Ich glaube, unter dieser digitalen Achtsamkeit, Digital Wellbeing oder wie auch immer man das nennen kann, da gibt es noch viel mehr Bereiche darunter, die man da wiederfinden könnte, wo es eben Sinn machen kann, eben digitale Achtsamkeit zu leben. Ich weiß nicht, ob du dieses Prinzip von SAP kennst, die seit Jahren schon auch Achtsamkeitslotsen bei sich ausgebildet haben. Die gestalten Meetings inzwischen ganz anders und da geht es gar nicht nur um digitale, sondern halt um das menschliche Miteinander. Und wenn man erstmal anfängt zu überlegen, wo könnte das eine Wirkung haben, kommt man, glaube ich, noch auf weitere Teilbereiche.
Interessant. Das heißt also, wenn ich das Beispiel von SAP jetzt aufgreife, mit den Achtsamkeitslosen, ich kannte das noch nicht, aber da geht es ja darum, Kompetenzen auszubilden. Kompetenzen bei den Mitarbeitern auszubilden, indem ich einfach auch so in diese Lotsen einsetze, die Noten nutzen, dazu nutze, darauf zu achten, denn irgendwann müssen sie sich ja auch zurücknehmen. Da müssen die, müssen gar nicht. Dann sollten die Menschen das eben selber kennen, also Kompetenzen sich angeeignet haben. Und da kommen wir wieder auf das Thema auch, soziale Kompetenzen, auf das Thema Kaffeeküche. Wie kriege ich denn die sozialen, die menschlichen Kompetenzen sozusagen in die Digitalität oder in die Digitalisierung übertragen?
Ich glaube auch da mit einer gewissen Wachsamkeit und einer gewissen Achtsamkeit zu überlegen, wie kann ich beide Welten verknüpfen und verbinden. Ich denke spontan an verschiedene Runden, jetzt die wir im virtuellen Raum erleben. Und ich bin häufig in der Moderationsrolle oder in der vortragenden Rolle oder wie auch immer man die Rolle dann jeweils nennt. Und die Kompetenz, die da ja gefordert ist, dass ich einen virtuellen Raum halten kann und einen virtuellen Raum moderieren kann. Aber auf der anderen Seite ist es total hilfreich, wenn ich trotzdem Mimik und Gestik noch im Blick behalten kann. Nur als Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sehe, da ist eine Irritation und ich brauche aber eine gewisse Aufmerksamkeit als Moderatorin in diesem Raum, damit ich das halt sehen und erkennen kann. Und diese digital-soziale Kompetenz, die ich jetzt gerade verbinde, die macht, glaube ich, dann eine gute Moderation im virtuellen Raum aus. Und auch das hier ist nur wieder ein Beispiel. Und davon gibt es, glaube ich, noch viel, viel mehr. Und das halt auch zu erkennen und zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, eben sich diesen Themen zu widmen und darüber vielleicht auch so ein bisschen mal zu stolpern und zu sagen, warum schalten eigentlich alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Meeting die Kameras aus? Das ist der Klassiker. Ich auch sagen würde am Anfang der Kette, was für Spielregeln habt ihr dazu aufgestellt? Habt ihr darüber mal gesprochen? Fragezeichen. Und hast du mal deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefragt, liebe Führungskraft, falls du Moderation dieser Runde bist, warum sie eigentlich die Kameras ausschalten? Und hast du mal darüber gesprochen, dass es dir ein Anliegen ist, dass die Kameras angeschaltet sind, damit du einen persönlicheren Bezug hast. Meistens kommen da eher irritierte Antworten. Und das ist für mich der perfekte Bereich der digitalen sozialen Kompetenz, wo das alles zusammenkommen kann. Ne? Ich brauche die beiden oder beide Ausrichtungen, damit ich in dieser immer digitaler werdenden Arbeitswelt halt gut klarkomme und weiterhin, dass es mir gut geht, dass ich gutes Miteinander schaffe, unsere Produktivität und so weiter beeinflusse und wo wir dann wieder bei der Kette sind.
Ja, Kameras an bei Meetings. Habe ich meine Meinung geändert, nachdem ich Dr. Ulrich Pfeiffer zu Gast hatte, das war, glaube ich, ist drei Episoden her, der aus psychologischer Sicht Gründe dargelegt hat, warum es hilfreich sein könnte, nicht den ganzen Tag die Kamera anzuhaben. Und viele, viele Gründe, unter anderem die Nähe. Also ich bin dir jetzt ja näher. Also wenn ich jetzt mal diesen Bildschirm angucke, ich bin jetzt näher und in dem Bereich lässt du eigentlich nur Freunde rein. Also der Abstand, den kannst du ja nicht verändern, unter anderem. Oder auch das Thema, man sieht sich normalerweise nicht den ganzen Tag selbst. Und dann ist immer damit beschäftigt, zu gucken, passt das, wie ist der Hintergrund und sind die Haare schön oder sonst irgendetwas. Also es gibt gute Gründe auch aus wissenschaftlichen Studien, das finde ich aber immer sehr interessant, das hat er sehr schön dargelegt, eben auch zu sagen, nein, ich mache das nicht immer an oder ich verlange das nicht. Und ich als Trainer habe das für mich auch umgesetzt. Also ich sage jetzt meinen Teilnehmenden, dass ich es gerne habe, in die Gesichter zu gucken. Wenn sie aber für sich entscheiden, sie fühlen sich jetzt gerade nicht gut, dann dürfen Sie die Kamera gerne ausmachen. Und dann gibt es Trainings, wo ich feststellen muss, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders formulieren sollen, weil die Kameras komplett oder ziemlich viele aus sind über den ganzen 2-3 Tage. Da muss ich noch ein bisschen das Gefühl entwickeln, das denn rüberzubringen. Aber ich habe den ganzen Tag gesagt, ich erwarte das nicht von euch, weil ich von Herrn Pfeiffer gelernt habe, dass das auch nicht immer gut ist für euch als Empfänger meiner Leistung. Also da orientiere ich mich an dem Wert, den ich als Trainer liefere. Und wenn die ein besseres Ergebnis haben, weil sie sich wohler fühlen, dann würden sie die Kamera auslassen.
Ja, bin ich voll bei dir und finde ich schön, dass du das gerade zitierst. Dr. Ulrich Pfeiffer kenne ich jetzt noch nicht, aber ich habe mich tatsächlich auch eine Zeit lang damit beschäftigt, weil mir das bei den Studierenden aufgefallen ist. Also ich bin in meinen Lehrauftrag im Pandemiejahr da gestartet. Das heißt, das war mein erster Lehrauftrag und wir mussten sofort auf virtuell umstellen. Und ich habe ganz viel mit den Studierenden drüber gesprochen und habe die als Probegruppe quasi genommen, um selber zu lernen und konnte das wunderbar auch anwenden auf andere. Und da war ganz viel Offenheit im Raum, die auch gesagt haben, es ist mir total unangenehm, wenn du mich die ganze Zeit anguckst. So, ich sage, okay, interessant. Dann habe ich wieder recherchiert, mir Studien gesucht, die genau das bestätigt haben. Gerade zum Beispiel, wir Frauen neigen dazu, uns zu bewerten, Stichwort Achtsamkeit. Wir sind so, wie du auch sagst, ist nicht gewohnt, uns die ganze Zeit selber zu sehen. Und es gibt zahlreiche Gründe dafür, das auch mal sein zu lassen. Und auch da wieder, ne, da brauchen wir das Gespräch dazu. Eine gewisse Offenheit, eine gewisse Sensibilität zu diesem Thema. Weil für uns mag das jetzt beide selbstverständlich sein, aber bei anderen kommt dann vielleicht so ein Geschmäckle und es wird nicht drüber gesprochen. Das heißt, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen nie die Kamera an. Ich bin vielleicht beleidigt als Führungskraft, weiß aber gar nicht über das oder verfüge nicht über das Wissen, über das wir verfügen. Und es wurde noch nie drüber gesprochen. Und da sehen wir vielleicht auch wieder, wie wichtig das ist, halt sich diesen digital-sozialen Kompetenzen zu bemächtigen, damit dann, um wieder einen Kreis zu drehen, dann vielleicht auch ein Nein tolerabel ist oder tolerierbar ist und vielleicht auch ein Ja manchmal wiederum möglich ist.
Ne? Ja, ist richtig. Also insofern schließt sich jetzt der Kreis. Das ist dann ja ein lautes Nein. Wenn ich die Kamera nicht anmache, ist für mich ein lautes Nein, weil das ist ja nicht zu übersehen an der Stelle. Aber es ist auch das Ja dann zu mir und auch vielleicht das Ja auch für den, der auf der anderen Seite der Kamera ist, dass ich ihm ganz klar sage, ich kann dir zum Beispiel besser zuhören. Mhm. Insofern schließt sich der Kreis. Meine Podcast-Episoden sollen eigentlich nur 45 Minuten gehen. Und wir haben jetzt schon ungefähr eine Stunde. Ich finde das super toll. Das macht super viel Spaß. Es ist auch eine bewusste Entscheidung. Auch die letzte Folge war ja über eine Stunde. Und ich habe gerade neulich einfach mal geschaut, was sind ideale Längen für Podcasts? Mhm. Und ideale Längen, glaube ich, gibt es nicht. Die Zahlen, die ich gefunden habe, die sagen 25 Minuten, 20 Minuten, das ist der Durchschnitt. Mhm. Aber ich will ja nicht durchschnittlich sein. Nein, jetzt Spaß beiseite. Ich habe von ganz vielen meiner Hörenden gehört, auch von dem anderen Podcast, den ich sozusagen fachlich betreibe, dass sie für sich entscheiden, ist das eine Folge, die ist interessant? Und wenn sie interessant ist, dann hören sie sich auch eine Stunde an und teilen es auch gegebenenfalls sogar auf, dass sie eben sagen, okay, dann mache ich hier dreimal 20 Minuten draus. Also insofern, ich bin mit meinen Fragen am Ende, unter anderem auch mit dem Blick auf die Uhrzeit. Mhm. Und insofern würde ich sagen, das ist auch immer so meine Standard-Schlussfrage. Hast du noch irgendetwas, was dir so im Rückblick auf die letzte Stunde noch wichtig erscheint, was du sozusagen noch als Schlussstatement loswerden möchtest?
Ich glaube, ein Schlussstatement brauchen wir gar nicht. Ich habe versucht, viele von meinen Statements, die ich immer gerne bringe oder vielleicht auch Fragen mit reinzubringen und freue mich einfach, dass wir dieses Gespräch so erleben konnten, wie wir es jetzt miteinander erlebt haben. Ich merke das immer an meiner eigenen Resonanz. Wenn ich manchmal dieses Glücksgefühl, dieses wohlige Gefühl habe, dann ist es meistens ein ganz gutes Gespräch und ich wäre natürlich sehr gespannt, was unsere Zuhörenden dazu sagen. Und ich liebe es, mich zu diesen Themen auszutauschen. Ich hoffe, du hast es gemerkt. Und also so die Einladung an alle halt, wenn da noch Bedarf ist oder Rückfragen sind oder auch kritische Anmerkungen sagen, das war ja jetzt totaler Quatsch, dann immer herzlich gerne. Ich bin da nordisch bodenständig und freue mich auf Rückmeldungen und danke dir einfach nochmal für den schönen Gesprächsverlauf und schön, dass wir genau über diese Themen miteinander ins Gespräch gehen konnten. Danke.
Gerne. Und ich bedanke mich auch. Mir geht das auch so, dass ich jetzt auch feststelle, gerade über die letzten 3, 4, 5 Folgen oder Episoden von meinem Podcast, der ist ja noch relativ jung, dass ich langsam ein gutes Gefühl dafür entwickle, wie die Folgen zu gestalten sind, wie Gesprächsführung ist. Und insofern muss ich sagen, es sind alle Folgen gut. Ich will ja überhaupt gar nicht vergleichen, aber so gefühlt sind die letzten Folgen, die ich aufgenommen habe, die letzten Episoden, die ich aufgenommen habe, sind wirklich ein bisschen, ich fühle mich besser damit sozusagen oder ich fühle mich gut damit. Also auch die Resonanz, die du angesprochen hast. Dann sage ich auch Dankeschön für deine Zeit. Und komme zum Abschluss. Das war jetzt die 10. Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Das hat ja Sandra auch gerade schon gesagt. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist. Du kannst mir Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link hast du, also auf dem Blog von mir hast du auch in den Podcast-Episoden, findest du unten in den Shownotes. Also auch da kannst du immer direkt kommentieren. Natürlich kannst du auch direkt Kontakt aufnehmen zu Sandra oder zu mir. Und vielleicht hast du ja noch Fragen. Vielleicht hast du ja noch Themen, die sich aus dieser Episode ergeben haben. Also wenn du Fragen hast, gerne mir zusenden. dann werden das vielleicht neue Themen für neue Podcast-Episoden. Ganz wie der Untertitel verspricht, kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.